Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reiseverkopft, der Podcast. In dieser Folge plaudere ich mit Tanja über das ein oder andere Problem mit der weißrussischen und russischen Exekutive und Bürokratie und darüber, warum Niet das Lieblingswort aller Weißrussen und Russen ist. So, hallo bei einer weiteren Folge von Reiseverkopft. Heute geht es um zwei Länder, die politisch aktuell etwas für Unruhe sorgen, beziehungsweise schon seit längerer Zeit für Unruhe sorgen. Und zwar haben wir so ein bisschen den Vergleich Weißrussland und Russland uns vorgenommen. Ich sitze gerade mit der Tanja, eine Freundin aus dem Studium, zusammen in einem Nebenraum von ihrem Friseursalon. Und genau, wir haben vor ein paar Jahren gemeinsam Russisch studiert auf der Uni in Wien. So haben wir uns kennengelernt. Und ja, und haben beide schon Erfahrungen mit Russland bzw. Weißrussland gemacht und darüber plaudern wir heute. So, Tanja, erzähl jetzt mal, wie kam es, dass du nach Weißrussland oder Russland gekommen bist und wann warst du dort und warum?
In Russland war ich im Juli 2018, mhm, und das war mit einem damaligen Bekannten, der sich einfach für Russland auch interessiert hat. Da waren meine Russischkenntnisse noch sehr, sehr schlecht. Deswegen waren wir halt wirklich Touristen. Mhm. Und Weißrussland war ich dann im September 2018. Das war dann über die Uni. Mhm. Also unser Russischprofessor hat da eben so Sprachkurse auf der Uni in Minsk angeboten oder organisiert. Und deswegen bin ich dann da beim ersten Mal, glaube ich, eine Woche mitgefahren nach Minsk. Und im September 2019 dann ein zweites Mal.
Okay. Und eigentlich ja Weißrussland und Russland, also eigentlich haben wir Russisch studiert, also sprachlich ist es ja sehr, sehr ähnlich, außer man schreibt ein paar Buchstaben ja auch anders. Aber hast du damals dann in deinem ersten Aufenthalt, hast du da schon, also quasi deinem ersten Sprachaufenthalt, bist du da schon halbwegs gut durchgekommen mit dem Russisch?
Ja, das war eigentlich auch ganz lustig, weil der Professor Zinkevich, mhm, hat eigentlich am Anfang versucht, mich von einem Bekannten vom Flughafen abholen zu lassen. Und das ist dann aber doch nicht gegangen. Mhm. Und am nächsten Tag hat er mich gefragt, ob ich gut ins Quartier gefunden habe. Und ich habe gesagt, ja, ich habe mich da durchgeschlagen mit dem Bus und, mhm, und zur U-Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln und durchfragen. Und er war dann fast ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe. Aber ja, es wäre sehr viel Reden mit Händen und Füßen.
Und das heißt, du warst dann beide Male eine Woche und wo hast du dann geschlafen?
Wir waren immer so 6-7 Leute, glaube ich, mhm, und haben uns über ein Airbnb, okay, eine Wohnung genommen.
Okay.
Und beim ersten Mal war die sehr, sehr zentral, ziemlich nah an der Uni sogar. Und beim zweiten Mal waren wir ein bisschen weiter draußen, war aber trotzdem, da waren wir nur zu dritt in der Wohnung, da haben wir drei Mädels uns dann,
okay,
eine eigene Wohnung genommen.
Okay. Und dann, und die, der Sprachkurs war direkt auf der Uni dann?
Genau, das, okay, war immer auf der Uni.
Ja, sehr cool. Ich habe, wie ich das erste Mal in Russland war, habe ich auch, also ich war 2012 zum ersten Mal. Ich habe damals einfach lustigerweise so quasi kurz nach der Matura oder kurz vor der Matura habe ich alles gebucht. Einfach bin irgendwann mal aufgewacht und habe entschieden, ich will jetzt Russisch lernen. Und habe dann für eben ein paar Monate nach der Matura habe ich mir dann einfach einen Sprachkurs gebucht und bin damals zuerst 4 Wochen in St. Petersburg gewesen und dann 2 Wochen in Moskau. Habe damals ewig überlegt, weil eigentlich wollte ich halt 3 und 3 Wochen. Und das ist irgendwie nicht gegangen von der Sprachschule aus und dann haben alle gesagt, na, St. Petersburg ist viel schöner als Moskau und dann bin ich halt 4 Wochen nach St. Petersburg und ich muss sagen, ich habe es dann irgendwie ein bisschen bereut, weil ich finde Moskau einfach viel cooler. Also Moskau ist halt viel russischer einfach, weil St. Petersburg ist halt so eine klassische europäische Stadt, ja, also die könnte auch irgendwie da in Wien nebenan stehen sozusagen, finde ich halt, und Moskau ist halt so richtig russisch. Und ich bin eben zuerst nach Moskau gekommen. Habe ich es ja so falsch krumm gesagt, glaube ich, ja. Also ich war auf jeden Fall zuerst 2 Wochen in Moskau und dann in Petersburg. War da bei einer Gastfamilie untergebracht und habe eben davor kein Russisch gelernt gehabt, außer so ein bisschen das Alphabet schreiben, gell. Und die erste Gastfamilie hat die Mutter ein bisschen Englisch können. Sonst halt, also die war ein älteres Ehepaar einfach. Das werde ich nie vergessen. Am ersten Tag hat sie mich noch in die Sprachschule begleitet. Und am zweiten Tag hat sie gesagt, so, na, jetzt schaffst du es sicher alleine mit der U-Bahn, gell? Bist du narrisch? Vor allem, wenn man die russische oder die Moskauer U-Bahn kennt, das ist ja brutal. Also da fahrt ihr auch in der Rush-Hour, fahrt alle 16 Sekunden eine U-Bahn und jeder einzige Waggon ist komplett vollgestopft. Und du hast halt nichts irgendwie auf Englisch angeschrieben und die Russen, oder zumindest damals, das ist auch schon wieder 10 Jahre, 11 Jahre her, aber zumindest damals haben die halt auch nicht so wirklich, also hat kaum jemand Englisch gesprochen, wenn du ihn auf der Straße angesprochen hast. Und diese, vor allem diese U-Bahn-Stationen, die, wo es halt mehrere U-Bahnen gegeben hat, die waren so kompliziert aufgebaut. Und ich bin da wirklich so, ich bin, glaube ich, echt, normalerweise wäre eine Fahrzeit irgendwie so 20 Minuten gewesen. Und ich bin extra eine Stunde vorher losgefahren, weil ich mir gedacht habe, okay, falls ich mich irgendwie verlaufe, bist du narrisch. Ich bin da so herumgeirrt, bin da gefühlt 15 Mal irgendwelche Treppen rauf und wieder runter und links und rechts. Und war irgendwann mal, ich war kurz vorm Heulen, bis ich dann irgendwann mal einen Kunden habe, der so halbwegs Englisch gesprochen hat und mir das erklärt hat. Und ich schwör's dir, ich bin 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn dort reinkommen, weil ich es gerade und gerade so geschafft habe. Also Russland mit wenig Sprachkenntnissen ist echt eine Herausforderung mit den Öffentlichen. Und ich glaube, Minsk ist vom Englischsprachniveau auch nicht so viel besser. Also ich glaube...
Genau, also es war immer ein Vorteil, ein bisschen Russisch sprechen zu können. Und es war auch, wie ich mit dem Bekannten eben in St. Petersburg war, der kann gar kein Russisch.
Okay.
Und ja, war halt der Vorteil, dass ich zumindest ein bisschen, oder damals schon konnte. Und das Lesen der Straßennamen war auch auf jeden Fall ein Vorteil. Und wir haben auch eine Situation gehabt, da wollte ich zur Bank gehen und er ist zur Post reingegangen, um Briefmarken. Und ich war relativ schnell fertig bei der Bank und stehe vor der Post und warte und denke, was tut das so lang? Und gehe irgendwann rein und er hat eben versucht, sich mit Englisch weiterzuhelfen und das war einfach nicht möglich. Er hat keine Auskunft bekommen. Sie haben ihn einfach komplett ignoriert. Und ich bin halt dann rein und habe dann eben, also man hat eigentlich auf einem Automaten auswählen müssen, was man will, zu welchem Schalter man will, was man braucht.
Ja.
Und das war halt nur auf Russisch. Und er hat einfach irgendwas die,
weil halt ja klar, was sollst du auswählen, ja.
Die bei der Kasse hat ihm halt auch einfach nicht geholfen. Und dann bin ich eben rein und habe die richtige Nummer und dann Briefmarken gekauft und so. Aber die haben komplett ignoriert, also die helfen da gar nicht.
Ja, voll.
Und wir haben das ein paar Mal gehabt, dass sie einfach, wenn du fragst, ob sie Englisch können,
dann ja. Voll. Aber das ist mir generell aufgefallen. Also dieses Image, das die Russen haben von wegen, ja, sie sind halt unfreundlich und nicht hilfsbereit, das stimmt, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, aber ich muss echt sagen, wenn du ihnen dann halt irgendwie auf einer persönlicheren Ebene, also zum Beispiel meine Gastfamilien immer, das ist ganz was anderes. Also ich finde, also mir ist halt immer vorkommen, echt so auf der Straße, jemand rempelt dich an und beschimpft dich dann als dumme Kuh, wenn das eigentlich ihre Schuld war. Aber sobald du bei irgendwem persönlich, also irgendwie daheim bist oder halt irgendwie, oder in der Sprachschule oder so, das waren alle super nett alle. Also ich finde, das ist echt so dieses Image, das sie nach außen richtig gut verteidigen.
Ja.
Aber.
Na, ich habe mit meinem Namen eben den Vorteil. Und ich habe das gehabt, wir waren in so einem Hipster-Falafel-Laden.
Okay.
In Minsk oder so.
Ja.
Und habe versucht, mit Russisch eben mein Essen zu bestellen. Und sie hat mich dann irgendwie gefragt nach irgendwelchen Soßen. Und da habe ich die Vokabeln halt nicht
bekommen. Ja.
Und habe halt dann gefragt, ob sie mir das auf Englisch sagen könnten. Und dann waren es zuerst ein bisschen so. Oh, Augen verdreht und oh, jetzt müssen wir halt ja das auf Englisch erklären. Und am Schluss fragen sie dich aber nach dem Namen und ich sage dann eben Tanja und sie sind dann so, ah, Tanja,
dann ja voll, ja.
Und dann eben ist so der Icebreaker und dann geht's wieder.
Voll. Ja, ist bei mir eigentlich auch, weil Lara ist eigentlich auch ein russischer Name und ist auch immer, ah ja, kannst du ja eh Russisch. Geht so.
Ja,
voll, ja. Und ich habe dann auch immer erzählt, ja, meine Mutter hat den Namen aus dem Russischunterricht damals. Und dann sind sie auch immer gleich so, ah ja, hast du ja quasi eh russische Wurzeln, blöd gesagt.
Ja.
Voll, ja. Und wie waren so die Sprachkurse bei dir? Also war das, wie viele Leute warst du da in der Gruppe und wie ist das so?
Wir waren meistens so 5 Leute circa in der Gruppe und war eben auch mit dem Namen ganz witzig, weil ich halt immer der Liebling der Professoren war mit Tanja und war auch die Einzige, von der sie sich ihren Namen wirklich merkt haben und bin auch immer damit Verniedlichungen angesprochen worden.
Tanitschka.
Und dann war eine Deutsche noch bei mir im Kurs, die Jurina. Die wurde dann damals gefragt, ob sie Irina sagen dürfen, weil das halt die russische Version
war.
Und dann waren 3 Koreaner.
Okay.
Und die wurden dann damals gefragt, so, okay, was bedeutet dein Name im Koreanischen?
Ja.
Und dann ist es einfach umgemünzt worden und war so, okay, im Russischen bedeutet der Name, also bedeutet zum Beispiel jetzt Wladimir das und das und deswegen nenne ich dich jetzt einfach Wladimir und dich nenne ich jetzt weiß ich nicht, und wurden dann einfach russische Namen verteilt, weil das viel leichter ist und besser ist. Und
schon krass eigentlich, oder? Du wirst einfach mal gleich mal deiner Identität beraubt.
Ja. Ja, vor allem in anderen Ländern würde das wesentlich mehr Aufmerksamkeit erregen, glaube ich.
Ja, definitiv, ja. Und wie haben die reagiert? Haben die gesagt so?
Ja, mit den Koreanern habe ich im Nachhinein gar nicht so viel geredet. Die Jurina, mit der habe ich mal plaudert, die hat sich schon drüber geärgert. Die hat sich vor allem drüber geärgert, dass ich nicht die Einzige bin, von denen sie den Namen immer gewusst haben. Und dass sie eben ihren Namen verändern wollten, also die war schon ein bisschen gekränkt.
Ja. Da war eigentlich Jurina, also mein Juri ist ja eigentlich auch ein russischer Name, oder? Und dass sie sich an Jurina gestört haben.
Ja.
Aber hat sie, also ich meine, okay, sie war aus Deutschland, aber hat sie irgendwie andere Wurzeln gehabt? Oder ist, weißt du, wie der Name zustande gekommen ist?
Ja, weiß ich
gar nicht. Okay. Also wundert mich eigentlich auch bei Jurina. Hätte ich gedacht, ja, dass sie nehmen das an.
Hätte ich damals auch geglaubt, aber.
Ja.
Und die Sprachkurse waren sehr gut. Also vor allem, du musstest ja wirklich die ganze Zeit Russisch reden. Also Englisch war da auch sehr begrenzt, aber sie waren immer sehr bemüht, dass du dich da halt trotzdem ganz gut verständigen kannst. Also die waren schon sehr, sehr nett.
Die Erfahrung habe ich eben auch gemacht bei uns im Sprachkurs, waren die auch alle super nett. Und ich habe vor allem den Vorteil gehabt, eben in der ersten Gastfamilie in Moskau, war eben die Gastmutter sozusagen, die war ehemalige Professorin an der Uni, also jetzt nicht für eine Sprache, aber halt Professorin. Und dementsprechend war halt ihr Englisch auch ganz gut. Und die war aber dann total lustig und wir haben daheim eh auch, also die meiste Zeit Russisch geredet, nur manchmal hat sie mir dann halt was auf Englisch erklären können. Aber da war so dieses Familienleben war irgendwie auch so voll lustig. Also die war halt immer irgendwie gut drauf, gell? Und ich weiß noch, einmal bin ich heimgekommen und dann war irgendwie so ein Handwerker an der Eingangstür am Werkeln. Und ich komme halt rein und denke mir, aha, komisch, okay. Und dann gehe ich in die Küche und sie steht da mit einer Flasche Champagner oder halt Sekt, ja. Also sie hat es halt Champagner genannt, aber ja, mit einer Flasche Sekt. Und voll glücklich und halt so, ja, das Schloss ist kaputt gegangen und wir haben aber so Glück, weil es konnte eh jetzt gleich wer kommen. Und in Russland haben wir einfach so die Ansicht, wenn was Schlechtes passiert, muss man Champagner trinken, weil damit das Leben einfach positiv weitergeht sozusagen. Und dann haben wir einfach da eine Flasche Champagner oder halt Sekt geleert, ja. Und da war auch das, also auch ein weiteres Klischee, das man halt von Russland kennt, dass man das irgendwie bestätigt wurde. Es war in dem Fall kein Wodka, aber jeden Abend zum Abendessen hat sie mir ein Stamperl gegeben, so quasi selbstgebranntes. Ja, keine Ahnung, frag mich nicht, was das war. Ja, es war irgendwas sehr, sehr Hochprozentiges. Und auf jeden Fall habe ich am Anfang gesagt, so, ja, nur einen Schluck, nur zum Probieren, gell. Und ich war 2 Wochen dort und es ist einfach jeden Abend ein bisschen mehr geworden. Gell? Nach diesen 2 Wochen war ich dann irgendwie so bei 2 komplett vollgefüllten Stammballen jeden Abend. Und ja, und sie hat immer so gesagt, so, na, ein volles Glas, also sie hat gemeint, russischer Glauben ist, ein volles Glas bedeutet volles Leben. Deswegen muss man die Gläser immer schön vollfüllen.
Ich war damals in St. Petersburg bei einer
Wodka-Verkostung. Oh, cool.
Also zum Wodka-Museum.
Ja.
Schluss in der Wodka-Verkostung und wo sie uns auch so Snacks gegeben haben, wo sie eben auch sagen, ja, also die Russen vertragen so viel Wodka, weil sie halt wissen, was sie dazu essen.
Ja.
Und das halt.
Ja.
Und ich muss sagen, es waren sowohl die Snacks als auch der Wodka wirklich, wirklich gut. Und sie haben auch zu uns, oder haben das im Studium gelernt, das weiß ich jetzt gar nicht, dass du keine leere Flasche am Tisch stehen lassen darfst.
Mhm.
Also die muss dann immer am Boden gestellt werden.
Ja.
Das ist schon spannend.
Ja, was ich damals auch gelernt habe über Wodka, das war bei meinem zweiten, also ich war dann 2015 noch einmal für 2 Wochen in Moskau und wollte nochmal einen Sprachkurs machen, weil mich einfach die Stadt so begeistert hat. Und damals habe ich dann gelernt, dass Wodka erstens einmal immer eiskalt serviert werden muss und zweitens einmal, dass du die Qualität des Wodkas quasi erkennst daran, wie er rinnt sozusagen. Also wenn der runterrinnt wie Wasser, also jetzt wenn es beim Einleeren ins Glas, dann kannst du ihn komplett schmeißen. Also das soll richtig so fast dickflüssig sein. Ja. Und ich habe aber blöderweise bei meinem zweiten Russlandaufenthalt schon ein bisschen ein Trauma gehabt vom ersten Russlandaufenthalt, weil wirklich so am vorletzten Tag von meinem Russlandaufenthalt damals, also wir eben Sprachschule und da waren halt auch einige Leute in meinem Alter und wir haben, also einige von uns haben dann quasi zur selben Zeit aufgehört und sind wieder heimgeflogen und dann haben wir so eine Art Abschiedsparty gemacht. Und vor allem, wir haben da einen dabei gehabt, da ist irgendwie so die Familie halt super reich und hat irgendwie so eine Hotelkette auf den Kanarischen Inseln und was weiß ich. Und der war ein halbes Jahr in St. Petersburg und hat halt dort eine Wohnung zahlt gekriegt, mitten in St. Petersburg, keine Ahnung, 3-Zimmer-Wohnung, richtig fett, gell? Dem haben wir das einfach zahlt. Ich will gar nicht mehr wissen, wie viel das kostet hat damals. Und vor allem nämlich, wie das war eben 2012 und da war der Wechselkurs irgendwie so, dass Russland eigentlich ziemlich teuer war. Also wie 2015 nochmal dort war, war es irgendwie super billig, aber 2012 war es umgerechnet voll teuer. Und auf jeden Fall haben wir halt dann bei dem gesagt, ja, wir machen da noch eine Abschiedsfeier bei ihm in der Wohnung und es hat halt jeder was mitnehmen sollen und dann bin ich halt mit einer anderen Sprachschülerin, die war glaube ich aus Frankreich, davor halt in den Supermarkt gegangen, eine Flasche Wodka kaufen, gell. Und das ist halt wirklich, wenn du in Russland zum Supermarkt gehst und dich den Wodka suchst, dann hast du halt echt so in jedem kleinen Supermarkt so mal so eine 5-Meter-Wand nur Wodka. Also das ist echt so, das ist, also sie, du kannst halt echt sagen, was du willst, aber die Russen verteidigen ihre Klischees wirklich gut. Und da hast du halt echt alles gehabt, also von umgerechnet 3 Euro für eine Flasche Wodka bis zu, keine Ahnung, sicher auch 50 Euro, aber in die Richtung haben wir gar nicht so geschaut. Und wir haben uns dann halt für eine Flasche Wodka um so umgerechnet ca. 5 Euro entschieden. Und ja, das ist so gutes Mittelfeld, gell? Bah, wir sind so gestorben alle, wir sind so abgestürzt. Und vor allem, wir haben dann halt wirklich Wodka pur getrunken, weil das hat jeder Flasche Wodka mitgenommen und einmal nur stammballweise getrunken. Und du sitzt dann da drin und das Problem nämlich auch bei diesem billigen Wodka ist, du merkst ihn am Anfang nicht. Und wir waren dann echt schon so, jeder hat schon die gefühlt 20 Stamperl Wodka getrunken und bist halt gesessen und hast nichts gespürt. Bis ich dann einmal rausgegangen bin vor die Tür und der eine ist schon voll schlecht gegangen, der hat dann schon ja, im Innenhof, war dann nicht mehr so geschmackig und mir ist dann noch halbwegs gut gegangen und ich wollte eigentlich dort schlafen. Also ich habe quasi gesagt, ja, wer da schlafen will, kann ruhig dort bleiben und habe das auch meiner Gastmutter gesagt, so, ja, dass ich halt nicht heimkommen werde. Und dann ist mir halt irgendwie aber gerade noch so gut gegangen und dann wollte sie halt heimfahren und dann, ja, ich begleite dich zur U-Bahn und ich sehe, wurscht, ich fahre auch gleich heim. U-Bahnen fahren dort eh die ganze Nacht durch. Und dann bin ich halt echt heim oder bin halt mit ihr los und dann ist es halt mir plötzlich so schlecht gegangen und ja, und bis ich dann daheim war, also es war Katastrophe pur und mir tut es jetzt noch leid, weil die Gastmutter hat dann irgendwie geglaubt, ja, ich bin, die hat immer voll viel von mir gehalten, gell, weil ich mich halt immer voll bemüht habe und weißt du, so ein junges Mädchen, das allein nach Russland kommt und halt voll, vor allem ich habe halt voll Gas gegeben in der Sprachschule auch, habe Zusatzstunden genommen, habe echt viel gelernt und wirklich schnell recht gut geworden mit Russisch. Und war halt immer voll begeistert von mir. Ich habe so einen positiven Eindruck gemacht und dann am vorletzten Abend habe ich es voll versaut. Und dann also alles. Und echt seither, ich habe dann echt nie wieder wirklich Wodka trinken können. Und wie ich dann im 2015 dort war, haben wir halt irgendwie so ein Gruppenessen gehabt quasi. Und dann haben sie mich gezwungen, Wodka zu trinken. Und das war aber wirklich 1000 zu 1, weil der eben wirklich, das war echt scheinbar ein guter, der halt wirklich so dickflüssig geronnen ist. Und das war dann echt nicht so schlimm. Also da habe ich das echt dann wieder geschafft, aber so im Großen und Allgemeinen halte ich mich trotzdem weiter noch fern davon. Also es ist irgendwie.
Ja, ich muss sagen, also egal ob jetzt Russland oder Weißrussland, vom Essen her, also wir haben immer sehr gut gegessen und teilweise auch wirklich günstig. Also uns hat auch damals eben der russische Professor so eine Kantine gezeigt. Einkaufszentrum und da hast du halt, ich weiß nicht, ich glaube um 2 Euro ein Riesenbuffet gehabt, mit aber wirklich guten Sachen. Und auch so, wenn du einkaufen gegangen bist im Supermarkt, also eben 2018, weiß nicht, war der Kurs so schlecht, aber naja, wirklich günstig.
Voll.
Also ich habe wirklich viel einkauft damals und habe umgerechnet, ich glaube 7 Euro gezahlt. Also das war vom Essen her und von der Verpflegung eigentlich immer sehr, naja, gut und günstig.
Boah, ja, ich finde auch, ich finde ehrlich gesagt russisches Essen richtig, richtig gut. Also ich habe es echt gern. Boah, die Blini oder wie hat das geheißen, diese Topfenartiges, das so mit Schokolade überziehen, das Twarog oder so. Ja, Sirke, genau. Boah, ich liebe es, ist ja, so gut. Ja, also.
Und was, ja, muss man mögen, aber ich habe zum Beispiel auch Hühnerherzen gegessen. Also die essen ja auch noch diese ganzen Hühnerherzen und so wirklich. Und das ist auch so, dass du ein bisschen
schlafen kannst, glaube ich. Ja.
In der Reihe und Hühnerherzen, die waren wirklich, also die wissen halt auch, wie man sowas macht.
Ja.
Sehr, sehr lecker.
Ja, voll. Ich finde auch, eigentlich hätte ich eh Lust mal wieder. Also ich werde sicher irgendwann mal wieder nach Russland fliegen.
Ja, wir wollten eigentlich eh unsere
Transsibirische machen, ja. Aber daraus wurde dann oder sagen wir so, aufgeschoben und hoffentlich nicht für immer.
Ja.
Hoffen wir mal. Ich wäre ja echt, also mich würde es echt interessieren, wie man jetzt behandelt wird, wenn man als Nicht-Russe nach Russland einreist. Wozu wir uns ja als offiziell russlandfeindliches Land, was Österreich, also Putin hat ja Russland, Österreich als russlandfeindliches Land eingestuft, wie man da behandelt werden würde.
Das würde mich auch interessieren. Wobei, ich meine, prinzipiell finde ich es total interessant, dass total viele Menschen bis vor diesem Krieg eigentlich ja nicht so richtig gewusst haben, wo zum Beispiel Weißrussland liegt.
Ja.
Weil wie ich das erste Mal von Weißrussland auch zurückgekommen bin, hat mich dann einer gefragt, weil die erste Frage war, wie war es in der Ukraine? Und ich war so, bei Minsk? Ja. Ja, nein, Minsk ist nicht die Ukraine. Und dann, aha, naja, und kannst du jetzt perfekt weißrussländisch? Wer ist weißrussisch?
Ja.
Und zweitens reden sie eigentlich nur russisch. Und dann war auch oft die Frage, naja, wie lange fliegt man denn da? Und das ist doch da, also Sibirien. Und ich so, ja,
nein. Oh Mann.
Also ich glaube, dass die Länder zumindest jetzt auch ein bisschen mehr
Beachtung
bekommen haben, auch geografisch,
und
dass sie eigentlich sind und dass man relativ schnell dort wäre, dass sie sehr nah sind. Ja, wie die Einreise momentan, ich weiß nicht, darf man momentan einreisen?
Ich glaube, darfst schon, aber ich... Wie es dann wirklich an der Grenze behandelt wird, ist halt eine andere Frage. Aber ich glaube, wobei es könnte ja sein, weil du brauchst ja grundsätzlich ein Visum für beide Länder. Also sowohl.
Für Minsk war es, wo ich dort war, zumindest so, dass du, wenn du nur 30 Tage dort warst, visumfrei, also visafrei einreisen konntest, wenn du offiziell über den Flughafen Minsk eingereist bist.
Ah, ja, genau.
Mhm. Wenn du nach Vilnius geflogen bist und über Vilnius mit dem Zug, dann hast du ein Visum
braucht. Mhm, voll, ja.
Wenn du über den Flughafen kommen bist, dann war es okay.
Ja. Ja, genau deswegen, weil ich habe eine lustige Story zu meiner Zeit in Minsk. Also ich war 2017 in Minsk. Und ich bin eben nicht reingeflogen, sondern ich habe damals so generell, also ich habe in Skandinavien begonnen und dann über das Baltikum runter und bin eben von Vilnius eingereist mit einem Zug oder Bus, ich glaube Bus. Und ja, und deswegen habe ich ein Visum braucht, stimmt. Weil deswegen habe ich ja im Vorhinein, also das Visum beantragen für Minsk war generell schon ein bisschen ein lustiges Erlebnis, weil... Es gibt eine weißrussische Botschaft in Wien und ich habe damals eben in Wien gewohnt und da hast du eben die Möglichkeit, das entweder persönlich hinzubringen, also den Reisepass persönlich hinzubringen mit dem Antrag oder du schickst ihn halt per Post ein. Und das war halt irgendwo im 14. aber urweit draußen, gell? Und ich habe mir gedacht, so, boah, da müsste ich jetzt, ich habe dann mit dem 20. gewohnt, eine Stunde mit den Öffis hinfahren, zahlt mich nicht, ich schicke das einfach ein und habe das halt alles hingeschickt. Und dann hat es irgendwie geheißen, sollte so und so lang dauern und dann sitze ich und warte ich und es kommt nichts zurück, also halt per Post. Und dann habe ich irgendwann mal angerufen und dann haben sie gesagt so, ja, naja, sie haben ja kein Rücksendekuvert beigelegt und so quasi so, ja, sie zahlen sicher nicht diese 80 Cent da, um den Reisepass jetzt zurückzuschicken und ich muss mir das jetzt selber abholen kommen. Aber auch nicht irgendwie so, dass du informiert worden wärst, weißt, die hätten dann einfach liegen lassen und so, ja, dein Pech, gell?
Ich war damals auch auf der weißrussischen Botschaft, weil ich irgendwie so doppelt sicher gehen wollte, dass ich dann eh wirklich einreisen darf und es keine Probleme gibt. Und ich war damals so verunsichert, weil ich bin zu dieser Botschaft gefahren, eben am A der Welt. Und dann habe ich dort meinen Reisepass abgegeben und war dann irgendwie so, ja, kriege ich irgendwie eine Bestätigung, dass ich einen Reisepass habe? Oder weil, gibt es einfach deinen Reisepass ab?
Ja, voll, ja.
Einfach deinen Pass. Und ja, slawische Freundlichkeit.
Mhm.
Ich habe ihn zurückbekommen, inklusive Visum, und das war dann alles okay. Aber
ja, voll, das waren dort echt nicht sehr gesprächig, die Leute. Nein. Vor allem, was ich auch so lustig fand, das Haus, das war so ein riesiges, fettes... Ja. Villa-ähnliches Haus, gell? Und da, wo du dann aber reingehst, ist so eine Art Gartenhaus nebenan. Ja. Aber ja, na, ich bin dann eben auch im Endeffekt, habe ich dann halt doch hinfahren müssen und habe dann halt das abgeholt und es hat alles passt. Und bei dem Visumsantrag hast halt ausfüllen müssen, wann du dort sein wirst, gell? Und ich habe mir damals, also ich war, habe nur eine Nacht in Minsk geplant gehabt und habe dementsprechend eingegeben. Ja, ich reise halt am 3. August, das werde ich nie vergessen, am 3. August reise ich an und am 4. August reise ich wieder aus. Und ich habe halt gedacht, so, ja, die wollen halt wissen, wann ich dort bin, also schreibe ich rein, wann ich dort bin. Und dann habe ich gedacht, die werden das schon, grundsätzlich hättest du, glaube ich, eben eine Möglichkeit, bis zu 30 Tage zu bleiben. Also ich habe nicht gewusst, dass dann auf dem Visum genau draufstehen wird, 3. bis 4. August, sondern das wird halt ein paar Tage länger, wird schon gültig sein, gell? Und ich habe dann aber nicht bedacht, dass ich ja geplant gehabt habe, von Minsk weg, dann mit dem Nachtbus auszureisen, nach Polen rein. Und war eben, also ganz normal, ich habe die Reise gemacht, ich war in Minsk, habe mir alles angeschaut, bin dann noch so am Nachmittag so in der Sonne gelegen, dort in diesem einen Park. Und dann ist mir so eingefallen, so, ich fahre jetzt mit dem Nachtbus. Der fährt um 21 Uhr von Minsk weg. Wann komme ich eigentlich zur Grenze? Und dann habe ich mal kurz auf Google Maps, beziehungsweise da in dem Moment nicht, weil da habe ich ja kein Internet am Handy gehabt. Aber war dann nochmal im Hostel und habe halt meinen Koffer geholt, habe mich dort nochmal kurz eingeloggt und habe dann dort eben nachgeschaut, wie lange ich quasi fahre von Minsk, also wie lange man mit dem Auto von Minsk bis zur Grenze fahren würde. Und dann war es irgendwie eben so ziemlich genau 3 Stunden. Also okay, 21 bis Mitternacht, das könnte sich ausgehen. Vielleicht, wahrscheinlich geht es sich nicht aus, weil es ist ein Bus, aber sie werden schon nicht so genau sein, gell? Ja, gut, ich bin halt in diesen Bus gestiegen um 21 Uhr und wir fahren los. Habe dann zwischendurch schon ein bisschen geschlafen und wir waren im Endeffekt um 2:30 in der Nacht an der Grenze. Das heißt, nicht mehr am 4. August, sondern am 5. August. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war ich dann offiziell seit 2,5 Stunden illegal in Weißrussland. Und dann war ich irgendwie beim Aussteigen, also du musst halt durch den Grenzposten alles durch und Gepäck wird durchgeschaut und alles und war dann blöderweise noch dazu die letzte von allen Leuten im Bus, die halt dann zu dem Grenzposten kommen ist. Dann sitzt halt so ein junger Offizier drin und dann sagt er plötzlich so, ja, quasi Problem. Und so, was Problem? So, ja, Visum abgelaufen, gell? Und er hat halt alles auf Russisch geredet und zu dem Zeitpunkt war eben nach meinen Sprachkursen in Russland, aber bevor ich Russisch studieren angefangen habe. Und sagen wir mal, ich habe immer so eine On-Off-Beziehung gehabt mit meinem Russisch. Und zu dem Zeitpunkt war sie eher off. Und mein Russisch war halt nicht besonders gut, aber das hatte ich halt so ein bisschen was, also so viel habe ich schon mal verstanden, beziehungsweise ich habe mir halt davor schon selber darüber Gedanken gemacht, wie es wohl sein wird. Also ja, naja, muss jetzt wen anders holen. Dann hat er irgendeinen anderen geholt, der irgendwie über ihm scheinbar gestanden ist und der so ganz ein paar Worte Englisch können hat. Gell? Und der hat mir halt erklärt, so ja, mein Visum ist halt eigentlich abgelaufen. Also ist ja drin bis 4. August, heute ist der 5. August. Und also ja, es tut mir halt leid, aber ich wurde gefragt, wann ich in Minsk sein werde. Und in Minsk war ich halt von 3. auf 4. Und ich habe halt nicht dran gedacht, dass der Bus halt so viel später kommen wird oder dass wir so spät zur Grenze kommen werden. Und dann hat er gesagt, so ja, na, er kann mich jetzt nicht weiterreisen lassen. Und ich war damals allein unterwegs, gell? Und dann so, ja, wie, ich kann jetzt nicht weiterreisen, gell? Ich muss zum Bus, ich muss weiterfahren, was soll ich denn tun? Und so, na, du musst jetzt aus dem Bus aussteigen und musst jetzt da bleiben. Und der Busfahrer ist dann halt schon dort gestanden, weil der hat halt geschaut, wo der letzte Mensch ist, gell? Und er hat mich dann volle angeschrien, halt auf Russisch, so, ja, und na, und wie kann man so blöd sein, und wie gibt's das, und jetzt muss ich wegen dir warten, und die warten alle, und jetzt kommen wir wegen dir spät an. Und dann habe ich halt nur gesagt, so, ja, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass wir so spät kommen, gell. Und so, ja, was soll das heißen, du hast es nicht gewusst, und ich volle zur Sau gemacht dort, gell. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dann halt zu dem Bus gehen müssen, meine ganzen Sachen holen. Das war so wie alle in den Bus, wie ich da reingegangen bin, um meine Sachen vom Sitz zusammenzuklauen, nämlich alle angestarrt, gell? So, okay, was ist jetzt bei der los? Aber ja, dann habe ich alles rausgeholt aus dem Bus und dann bin ich halt mit diesem Offizier da, bin ich halt mitgegangen und er hat mich dann so in seinem Büro, zu seinem Büro halt geführt. Also so richtig so wie aus dem Film, so richtig alles karg und weißt du, alles, ja, wirklich ungemütlich. Dann hat er mich noch so vorbeigeführt an so ein paar Zellen. Und einer ist drinnen gelegen, komplett, ich glaube, der war komplett angesoffen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ziemlich fertig ausgeschaut und hat geschlafen. Und nach zwei, fuck, bist du Depp? Der führt mich jetzt in den Zellen vorbei, schmeißt mich jetzt sicher rein. Vor allem, wenn du dann überlegst, in dem Moment, Weißrussland, die haben noch eine Diktatur, ja, was passiert da? Und der hat halt so wenig mit mir geredet, weil er halt wusste, okay, mein Russisch ist jetzt nicht so gut und ja, sein Englisch ist halt nicht so gut. Und dann hat er sich halt hingesetzt und hat irgendwie einen Haufen Zettelwerk angefangen zum Ausfüllen. Und dann hat er mich irgendwann kurz angeschaut und so, ja, du musst Strafe zahlen. Und hat er mir nicht gesagt, wie viel, gell? Und dann bin ich gedacht, das ist so, fuck, das wird jetzt irgendwie eine Million oder so werden oder ich werde jetzt gepfändet mein restliches Leben lang oder sie schicken mich jetzt gleich in ein Arbeitslager, weil ich es nicht zahlen kann. Ich habe schon, weißt du, die ganzen Geschichten, die man halt so aus der russischen Literatur kennt, von Arbeitslagern und sonst was, alles von meinem geistigen Auge schon gesehen. Und dann hat er mal da ungefähr 30 Seiten ausgedruckt hingelegt, alles auf Weißrussisch natürlich, gell? Die erste Seite habe ich noch irgendwie so überflogen, habe dann noch irgendwie kapiert, dass da halt quasi meine Aussage draufsteht und quasi was das Problem ist. Und dann dachte ich, ja okay, und da schreibe ich das halt und habe da keine Ahnung, ungefähr 20 Unterschriften da draufsetzen müssen auf diese 30 Seiten. Keine Ahnung, bis jetzt nicht, was ich da unterschrieben habe. Und dann hat er gesagt, ja, er führt mich jetzt zur Kasse. Dann haben sie wirklich so eine Kassenstation gehabt. Ist auch eine Dame drin gesessen. Und dann hat es halt irgendwas, keine Ahnung, wie viel das dann war in der lokalen Währung. Aber auf jeden Fall hat es mich das dann halt zahlen lassen. Und umgerechnet waren es dann so 20 Euro. Und ich halt so richtig, so war mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Also okay, passt, 20 Euro, das kann ich mir gerade noch leisten. Und genau, und er hat nämlich da volle Druck gemacht, dass ich halt möglichst schnell unterschreibe. Weil nämlich, das war eh voll nett von ihnen, es ist dann ein anderer Bus durchgekommen, der nämlich auch, also ich wollte nach Warschau weiter und der ist auch nach Warschau gefahren. Und sie haben gesagt so, ja, sie helfen mir dann und schauen halt, da dürfte ein Platz frei sein und dann ist halt der mit mir raus und ja, na, der nächste Bus und der will eh auch gleich fahren und der fährt auch nach Warschau. Und dann hat er halt quasi vermittelt und dann habe ich die Busfahrer halt gefragt und so, ja, na, ob sie mich mitnehmen können, so, ja, passt. So, ja, was wollen sie denn haben dafür? Und so, ja, 10 Euro. Und so, ja, okay, passt. Und eingestiegen und ja, war dann im Endeffekt einfach heilfroh. Also ich sagte, ich war noch nie so froh, wie wir dann wieder in der EU waren und Mitglied der EU zu sein, wie in dem Moment, wo ich dann einfach auf der polnischen Seite gestanden bin. Und ja, alles gut gegangen. Und es war dann noch ein bisschen lustig eigentlich, weil im Endeffekt ist dann der Bus, wo ich mitgefahren bin, schneller in Warschau oder früher in Warschau ankommen als der andere. Also mich voll gefreut. Weil den anderen haben sie an der polnischen Grenze volle gefilzt, volle lang aufgehalten. Und ja, im Endeffekt, meinen Zug habe ich halt trotzdem verpasst, das war dann auch noch ein bisschen Chaos. Und ja, ich habe dann irgendwann einmal, wie ich dann wieder in Österreich war, habe ich mal die Botschaft halt gefragt oder ja, halt, beziehungsweise beim, ich glaube beim Außenministerium habe ich nachgefragt, ob sie mir da eigentlich sagen können, was ich da unterschrieben habe. Weil ich weiß nicht, was da drinnen steht, gell? Ich habe nie eine Antwort erhalten. Ich wurde bis jetzt nicht deportiert, ich wurde bis jetzt nicht abgeholt fürs Arbeitslager und es ist jetzt, ja, wie gesagt, 2017 war das, aber ich habe jetzt einfach selber mal beschlossen, sicherheitshalber mal 10 Jahre nicht nach Weißrussland einzureisen, weil ich echt nicht weiß, was da passiert. Aber ja.
Wir haben damals auch, du musst ja in Weißrussland, dadurch, dass wir über ein Airbnb verpflichtet waren, musst du dann selber zur Polizeistation gehen und dich anmelden.
Ah ja.
Und dann musst du vorweisen, dass du eine Reiseversicherung hast. Und ich habe damals eine Reiseversicherung gehabt über die Generali, weil dann habe ich auch gewusst, dass egal was passiert, ich bin gut versichert. Und die meisten haben direkt dort in Minsk eigentlich die Reiseversicherung abgeschlossen. Und ich habe das eben nicht gemacht, weil hatte ich ja. Und wir gehen dann zu dieser Polizeistation und ich war zu 90% mit der Mathia unterwegs, die ja fließend Russisch kann und weiß Russisch schon sowieso 18 Sprachen.
Ja.
War sehr gut betreut. Und wir kommen dorthin und dann sitzt dort eine Dame, also wie man sich vorstellt, die klischee-slawische und sowas von unfreundlich. Und hat der Mathia halt dann erklärt, dass meine Versicherung passt ja nicht, weil ich habe die ja nur auf Deutsch und auf Englisch mit und nicht auf Russisch. Das heißt, entweder ich suche mir jetzt einen Übersetzer und lasse das Ganze übersetzen oder ich gehe eben nochmal zu dieser Versicherungsagentur und hole meine russische Versicherung und bin dann am nächsten Tag zu der Versicherung gegangen und das kostet 1 Euro am Tag. Ich habe dann noch, ich glaube, 4 Euro bezahlt oder so. Das
ist
eh lächerlich. Aber wir haben dann wieder hin müssen. Und wenn du da halt auch niemanden dabei hast, so die Mathia, die halt einfach fließend Russisch kann,
voll.
Mit diesem ganzen Fachvokabular über Versicherungen und ich weiß es nicht, du hast da halt wirklich schwer. Da war ich halt immer sehr, sehr behütet von ihr.
Ja, das braucht man, glaube ich, auch, weil sonst, also ich habe das damals, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe damals über den ÖMTC halt die Reiseversicherung auch gehabt und habe extra noch angerufen und gesagt, so, ich brauche diese Bestätigung bitte auf Russisch, weil ich eben gewusst habe, also ich habe mich damals ja nicht selber anmelden müssen, weil das ist alles über die Sprachschule gegangen, beziehungsweise wenn du in einem Hotel oder im Hostel schlafst, dann ist das quasi eh, rennt das über das. Aber ich habe quasi für diesen Antrag, habe ich das irgendwie trotzdem gebraucht und habe das eben extra vom ÖMTC auf Russisch mal ausstellen lassen, damit das eben kein Problem ist. Ja. Aber das ist halt auch so wieder so diese klassische russische Bürokratie oder weißrussische Bürokratie, wo es alles wieder so, ja, du musst denen wirklich alles perfekt recht machen, weil sonst hast du keine Chance. Eben für meinen Sprachaufenthalt in Russland direkt habe ich auch ein Visum braucht, aber im Endeffekt war es kostenfreies Studentenvisum. Bin da 5-mal auf die russische Botschaft in Wien gefahren, weil jedes Mal hat ihnen irgendwas nicht passt und dann wieder was ausdrucken und damals eben noch im Burgenland gewohnt, jedes Mal eine Stunde mit dem Auto reingefahren und wieder rausgefahren. Im Endeffekt für umsonst. Das erste Mal, weiß ich noch, haben sie nicht einmal offen gehabt, weil da haben sie einfach beschlossen, na, sie sperren jetzt zu. Also quasi haben einfach eine Stunde früher zugesperrt und ja, das war's. Also das ist schon, da musst du schon quasi auch Glück haben oder halt einfach echt.
Wir haben auch, was du jetzt sagst, wir haben noch immer nicht direkt auf der Uni, sondern in irgendeinem anderen Büro irgendwas melden müssen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und das war immer so mühsam. Es war jedes, nein, im ersten Jahr war es so, dass eben der Professor das für uns machen hat. Mhm. Und im zweiten Jahr dann aber nicht mehr, dann haben wir irgendwie selber hin müssen. Und bis du dorthin kommst und bis der Zuständige dann da ist, und die, also da ist österreichische Bürokratie und die ist mühsam. Aber das sind wirklich, ich werde im Slawischen, also das war auch immer ewiges Anstehen und Warten und keiner weiß von irgendwas und niemand ist verantwortlich und erreichbar.
Voll. Naja, da brauchst du auch auf jeden Fall jede Menge Geduld.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, wenn man mal alle Hürden beseitigt hat, also ich habe auch immer gesagt, also ich empfehle es jedem, also einfach sich das mal anzuschauen. Also auch, wie gesagt, ich bin immer noch ein Riesenfan von Moskau vor allem. Ich habe, weiß nicht, wie hast du Minsk zum Beispiel als Stadt, vom Stadtbild her wahrgenommen?
Ja, Minsk selber hat jetzt auch nicht wirklich so viele Sehenswürdigkeiten. Also es gibt zwar ein paar nette Spots, aber ist jetzt nicht so toll. Man sollte vor allem wissen, man muss wissen, man darf ja keine öffentlichen Gebäude fotografieren.
Oh, echt?
Also man darf im Prinzip nicht mal die Post fotografieren. Und das KGB-Gebäude ist ein wunderschönes Gebäude, auf dem natürlich nicht draufsteht, dass es das KGB-Gebäude ist. Und wir haben es aber gewusst und haben es auch nicht fotografiert dementsprechend. Und die Matthäa und ich haben einmal einen Mann gesehen, der so ganz offensichtlich fotografiert hat. Und du hast auch gesehen, dass rundherum alle Leute, das waren so, schau, oh Gott, der fotografiert und schaut ihn an, das kann ich nicht machen. Aber es hat ihm irgendwie keiner gesagt. Also ist auch in dem Moment nichts passiert, was 3 Klassen später mit ihm passiert ist, aber ja. genau, also man darf da halt eben auch nicht fotografieren.
Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Ich hab...
Und wir haben auch einmal, da sind wir bei der Residenz von Lukaschenko vorbeigegangen und die Matthäa hat so ganz, hat ein Selfie gemacht, sagen wir so. Und auf einmal ist dieser Soldat von dieser Residenz auf uns zukommen und wir waren so, oh Gott, geh einfach weiter. So einen halben Meter dann hinter uns halt marschiert und wir waren total nervös und ich so zu Matthäa, bitte geh einfach weiter. Und dann ist eine Straße gekommen und es war weil keine Ampel und kein Zebrastreifen.
Ja.
Und es ist auch kein Auto gekommen und ich so, geh einfach. Und dann sind wir da drüben und er ist dann eh auf oben. Man wird schon nervös
in
solchen Situationen.
Voll.
Und ja, also so von der Stadt, also die Hauptstraße sozusagen, die ist schon schön.
Ja.
Und auch da sind wirklich schöne Gebäude und kann sich schon auch gut die Zeit vertreiben und shoppen gehen und sonstiges. Aber ja, touristisch betrachtet ist jetzt nicht so.
Voll. Also ich finde auch, was mir damals halt taugt hat, war, dass mich einfach schon so vom Baustil her an Moskau erinnert hat. Also eben diese riesigen, also die ewig langen, diese Prospekte, also die fetten Straßen mittendurch. Ich meine, es ist natürlich dann irgendwie auch wieder, wenn du so eine 6-spurige Straße da mitten durch die Stadt hast, ist halt wieder auch was anderes. Aber halt diese Weitläufigkeit einfach. Und dann diese eine, eben eh diese Hauptstraße da, hast du, glaube ich, gesagt, ja, wenn du da also immer weiterfährst, kommst du nach Moskau. Also, ja, keine Ahnung, natürlich musst du mal abbiegen und sonst was, aber im Grunde genommen ist es quasi der direkte Weg nach Moskau. Und das habe ich irgendwie dann schon so, okay, cool, also hat mich schon irgendwie beeindruckt. Freundinnen von mir sind auch ein Jahr nach mir dann mal nach Minsk gefahren und ich habe so, na, das ist voll zum Schmeißen und warum hast du gesagt, wir sollen da hinfahren und hat mir überhaupt nicht taugt. Ja. Aber ich glaube, da brauchst du halt schon so ein bisschen diese Einstellung, diese, ich will jetzt nicht sagen, diese pro-russische Einstellung, weil das ist zur aktuellen Zeit ein bisschen schwierig, aber halt einfach so diese, dass einem das... Genau, ja. Ich glaube, da brauchst du einfach so ein bisschen das Setting quasi.
Ich muss auch gestehen, ich finde es ja lustig, also diese slawische Freundlichkeit und diesen Umgang miteinander. Ich habe auch jetzt, ich mache gerade einen Tauchkurs für die Wiener Wasserrettung. Und da war ein Mädel dabei und das gehört sie ist nicht Österreicherin. Und ich bin dann hin und sage, ja, Entschuldigung, darf ich fragen, was deine Muttersprache ist. Und sie war auch im ersten Moment ein bisschen eingeschnappt, glaube ich, und war so, ja, Russisch, aber ich kann eh Deutsch. Und ich so, ja, eh. Und habe halt dann auf Russisch gesagt, dass ich halt auch ein bisschen Russisch kann. Und wir haben uns dann eh ganz gut verstanden. Und sie hat sich, glaube ich, auch sehr gefreut, dass ich Russisch kann. Und
naja.
Dann eh gleich. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist in der heutigen Zeit, jemanden danach zu fragen, weil es eben wahrscheinlich sehr oft nicht so gut an. Und ich merke halt, dass sie auch in dem Kurs, wie sie Fragen stellt und wie sie sich auch manchmal verhält, das ist einfach, ich muss so schmunzeln drüber, weil es für mich so typisch slawisch ist. Und du merkst halt, dass die mit dieser slawischen Kultur halt nicht so gut umgehen können oder das auch nicht wissen, dass die sich manchmal so ein bisschen am Schlips getreten fühlen, was manchmal ein bisschen unfreundlich rüberkommt, ist halt eigentlich gar nicht so oder nicht so gemeint. Und das finde ich auch sehr, sehr witzig.
Ja, definitiv, ja.
Kommt manchmal eben unfreundlich rüber.
Eben, das ist, glaube ich, auch das, das ist einfach so dieser erste Eindruck, den es macht, oder? Ich meine, viele sagen ja auch, dass Deutschland so unhöflich wirkt, ja. Deutsch als Sprache halt einfach, dass das halt so gemein klingt, oder? Und ich finde halt bei vielen slawischen Sprachen halt noch viel mehr, beziehungsweise, ja, den südslawischen finde ich jetzt wieder weniger, aber das klingt halt einfach sehr hart und ja, ich verstehe auch, dass dann viele das halt als unfreundlich oder es wirkt dann, es macht so einen kalten Eindruck einfach, finde ich oft. Aber
ja, ich glaube, dass halt viele Russisch halt auch nur kennen aus Hollywood-Filmen. Ja. Bösewicht, der halt im Prinzip mal eine tiefe Stimme hat.
Voll, ja.
Deswegen glaube ich immer sehr, sind halt die Geschichtsinteressenten.
Aber ich muss auch sagen, ich habe schon dann immer auch so ein bisschen so mehr Respekt halt irgendwie auch gehabt. Also auch so vor der Exekutive und so, weil ich kann mich auch erinnern, ich glaube, das war, wie ich 2015 in Moskau war, war ich dann einmal am Sonntag drinnen in der Stadt, am Roten Platz und beim Kreml dort und da war irgend so ein Volksfest. Also da war irgendwie riesengroß was aufgebaut und keine Ahnung, 1000 Menschen und halt rundum und um so ein bisschen abgesperrt, aber du hast halt rein können. Und ich war dann irgendwie so voll zwiegespalten, so okay, gehe ich da jetzt hin, gehe ich da jetzt rein, schaue mir das an oder sollte ich mich da irgendwie fernhalten, weil es waren halt auch voll viele Soldaten und vor allem, was mich halt zuerst abgeschreckt hat, war, du hast da so ein richtig wie am Flughafen so einen Türbogen quasi gehabt, wo du so gecheckt wirst und deine Handtasche wird gecheckt und sowas, also du bist quasi kontrolliert worden, ob du eh nichts mit hast sozusagen. Und da war halt auch eine fette Bühne, wo halt immer irgendwer draufgestanden ist und eine Rede gehalten hat und ich habe nicht gewusst, worum es geht. Ich habe halt keine Ahnung gehabt, weißt, das kann jetzt irgendwas sein. Das kann jetzt einfach ein nettes Volksfest sein, das kann jetzt aber irgendwie auch was Politisches sein. Und wenn das irgendwie was, keine Ahnung, Ultrarechtes ist und die halt vielleicht eben gerade, dann kommst halt rein als Ausländer und ja, weißt nicht, was passiert. Und ich habe dann einfach beschlossen, okay, na, ich probiere es jetzt einfach, ich riskiere es und bin halt reingegangen und habe den Check halt gemacht. Und dann war da, haben sie halt so aufgestellt gehabt, so quasi so wie Biertische und haben halt irgendwie Essen gratis ausgeben, gell? Und das war absolut nichts Besonderes, das war einfach Haferbrei. Beziehungsweise die Russen haben ja den Kascha, den ich liebe, diesen süßen Haferbrei, den du zum Frühstück hast. Und dann haben sie aber halt auch so diese salzige Variante, die halt viel grobkörniger irgendwie ist. Und das haben sie halt dort ausgeschöpft, ja. Also aus so riesigen Töpfen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, stell mich da jetzt einfach an und schau halt, was passiert, gell. Und dann hat mich hinter mir in der Schlange, hat mich halt wer angesprochen und hat halt quasi gecheckt, ja, dass ich halt nicht von da bin. Aber ganz nett, gell. Und so, okay, passt, also die sind jetzt mal nicht böse, dass ich da jetzt mal gratis Essen ausschöpfen lasse, gell. Und dann habe ich mir das einfach geholt und habe mich dann irgendwie hingesetzt noch am Rand und dann, also beziehungsweise so am Tisch dazu, am Rand halt irgendwo. Und die haben mich dann auch noch so ein bisschen angeredet, so quasi, was ich da mache und so. Und ja, bin halt vorbeikommen, ich mache gerade einen Sprachkurs in Moskau und ja. Und dann war es das aber, also auch nichts so. Aber das war allein für mich so diesen Respekt, den ich da gehabt habe. Und du weißt halt nicht, wo du da reingerätst und wie du behandelt wirst.
Wir waren, wie ich im 2018 in St. Petersburg war ja gerade diese Pensionsreform. Und der Bekannte, mit dem ich damals unterwegs war, wir steigen aus der U-Bahn aus, und auf einmal stehen dort ganz viele Leute und die haben nur so eine rote Karte in die Höhe gehalten. Und die haben nichts gerufen, nichts geschrien, die haben sich nicht bewegt. Also das war wirklich eine ganz ruhige Demonstration. Und dann kommt aber trotzdem diese Spezialeinheit von der Polizei, diese OMON heißt die, und haben einfach alle festgenommen. Also ich war relativ neugierig und irgendwie auch leicht naiv, glaube ich. Und war halt relativ nah und war so, oh, was passiert da? Und der hat dann irgendwann so, bitte, können wir ein bisschen zurückgehen? Das ist halt schon. Und du weißt ja nicht, ob du dann nicht auch verhaftet wirst und so. Da merkst du halt schon, das sind ganz andere Sitten sozusagen, weil so eine ruhige Demo da einfach alle festzunehmen.
Ja, da darfst du halt echt nichts gegen die Regierung sagen.
Uns wurde auch damals geraten in St. Petersburg, dass wir den Reisepass im Hotel safe lassen und den Reisepass einfach kopieren und mit der Kopie dann gehen. Weil sie irgendwie gemeint haben, es gibt dann trotzdem immer wieder korrupte Polizisten, die den Reisepass wegnehmen und dann irgendwie Geld von dir wollen, dass du den wiederkriegst. Ja. Also ich glaube, wenn man solche Länder reist, sollte man sich halt schon gut auch informieren, in der öffentlichen Gebäude zum Beispiel zu fotografieren oder das im Reisepass oder.
Also das mit den öffentlichen Gebäuden finde ich echt lustig, weil mir hat das echt, glaube ich, oder vielleicht, also ich kann mich zum Beispiel an das Operngebäude erinnern, aber ich wüsste jetzt gar nicht, vielleicht bin ich da eh zufällig nicht vorbeigegangen, aber bis jetzt ist mal nichts passiert. Ein zweiter Grund, warum sie mich verhaften könnten, wenn ich einreise. Nein, aber voll, das ist echt, mir haben sie es damals auch gesagt mit dem Reisepass und ich war das auch nicht gewohnt, weil du musst ja, hast ja eine Ausweispflicht eigentlich, also du musst ja immer, wenn du auf der Straße bist, musst du eigentlich den Reisepass oder halt ja eine Kopie mit dir mithaben. Also mich hat das damals dann auch irgendwie so, also immer wenn ich einen Polizisten gesehen habe, war ich immer so, okay, verhalte ich russisch.
Ja.
Okay, schaue ich russisch aus. Aber ja.
Das war mir auch damals, ich hoffe, er hört das nie, das Papa. Ich versuche auch immer sehr einheimisch auszuschauen und eben auch in der U-Bahn und genau. Und der, mit dem ich damals in St. Petersburg war, der hat also richtig dieses Touristen-Klischee erfüllt. So die Kamera umgehängt.
Oh, yeah.
Und also der war so richtig offensichtlich.
No.
Und ja, es war mir manchmal ein bisschen peinlich, weil wir eben versucht, so slawisch auszuschauen.
Voll.
Und dazu zu gehören. Und, ja.
Nicht lächeln auf der Straße und so.
Ja, genau.
Voll, ja. Ja, das sind schon spannende Sachen. Also es reizt mich immer noch, muss ich sagen. Also ich will das mit der Transsibirischen nicht aufgeben. Ich hoffe, dass wir das irgendwann wirklich umsetzen können. Nämlich ja, nicht in der Luxusklasse, sondern möglichst real in der Holzklasse.
Aber da eben auch zum Thema vorher informieren. Eben die Geschichte, wo die Mathilde und ich zum Schloss Mir gereist sind. Das ist eben ein super spannendes Schloss, circa 1,5 Stunden von Minsk entfernt. Und wir sind in der Früh zum Busbahnhof gegangen, haben den richtigen Bus gesehen und davor war eine Dame und wir haben sie gefragt, ob wir Tickets kaufen können. Und die war auch total unfreundlich und war so, was heißt Tickets kaufen? Und der Bus ist voll und was wir eigentlich wollen. Und wir sollen jetzt reingehen und drinnen nachfragen. Ja. Und gehen rein und fragen halt die Dame, wann der nächste Bus geht und ob wir eben Tickets haben können, hin und retour. Und sie erklärt uns, es gibt nur Tickets hin. Die Retour muss man dann eben dort kaufen. Dann hat uns zwischendurch noch ein Taxifahrer angesprochen, der gemeint hat, er führt uns hin, wartet auf uns und führt uns dann wieder zurück. Und
ja, eher um das Zehnfache oder mehr.
Ja, so. Ja. Und na, ich glaube 12 weißrussische Rubel hat der Bus gekostet und er wollte 60 hin und retour. Und dann haben wir auf den nächsten Bus gewartet und sind halt dann 1,5 Stunden zu dem Schloss gefahren und steigen dort aus und ich sage zu Matthias, wir kaufen das gleiche Ticket. Und vor uns waren 4 Russinnen. Dann hinter uns waren 4 Russinnen und so. Und wir kommen endlich dran und sagen zu der Dame, wir würden gern für den Bus um 16 Uhr irgendwas Tickets kaufen. Und sie sagt uns, nein, das geht nicht. Und die Russinnen hinter uns waren gleich so, wow, was heißt, das geht nicht, das ist total Frechheit. Und sie hat da jetzt 6 Karten zu reservieren, 2 für uns und eben für sie und wir kommen dann wieder. So, und wir haben uns das Schloss angeschaut, das war auch sehr spannend. Also ich glaube nicht, dass in Österreich solche Stiegen rauf und runter sind, aus Sicherheitsgründen. Aber prinzipiell interessantes Schloss und kommen so um 16 Uhr eben wieder retour und hören noch, wie einer auf Englisch dort fragt, ob heute noch ein Bus nach Minsk geht. Und die einzige, die Antwort, die er bekommen hat, war, nee. Wir sind halt dann zu ihm.
Ist alles gesagt, ne? Was willst du mehr wissen?
Wir sind dann zu ihm und haben ihn gefragt, ob wir für ihn übersetzen sollen und vor allem, wir haben ja gewusst, dass noch ein Bus retour geht. Und dann war es so, dass wir eben zu der Dame gehen und sie sagt, nein, erst um 16 Uhr. Gehen eben kurz nach 16 Uhr wieder hin, sagt sie, na, sie muss warten, bis der Bus da ist, weil dann weiß sie, wie viele Plätze frei sind. Dann sind wir schon leicht nervös worden. Dann ist der Bus gekommen und es hat geheißen, sie ist nur ein Platz frei. Dann haben wir zu dem, also der da auf Englisch nachfragt hat, war ein Deutscher.
Ja.
Wir haben dann zu ihm gesagt, er soll ein Ticket nehmen, weil er ist der Einzige, der allein unterwegs war. Ich bin in meinem Kopf meinen Kontostand durchgegangen und habe mir überlegt, ob wenn wir jetzt ein Taxi aus Minsk rufen, das uns jetzt abholt, wie viel Touristen-Deppen-Bonus wir wahrscheinlich zahlen werden. Und dann haben wir gedacht, okay, aber es ist alles nicht so schlimm. Die Matthias ist zwischendurch sehr nervös worden, weil mein Flieger ist von, das war dann Freitag, und mein Flieger ist von Freitag auf Samstag in der Nacht zurückgegangen nach Österreich. Und jetzt war sie kurz nervös und ich habe aber gewusst, okay, es zahlen wir halt dann die Deppensteuer.
Nur aufpassen aufs Visum. Achso, ja, plötzlich habt ihr nicht keins braucht, ja.
Genau, Visum haben wir keins braucht. Und dann war es so, und auf einmal kommt ein Mann zu uns und so, müsst ihr nach Minsk? Und er so, ja, ich habe noch 2 Plätze frei. Und wir so, okay, was kostet das? Und ich glaube, er hat 15 Rubel halt genommen,
ja.
12 für den Bus. Und wir sind so langsam zu diesem Bus gegangen. Ich weiß noch, es war das Klischee, ein weißer VW-Bus.
Ja klar, was sonst?
Und so 2 Meter davor, ich dachte, oh Gott, weiß russischer Organhandel? Und dann macht er die Tür auf und es sind schon die ganzen Russinnen drin gesessen. Und weil die schon drin gesessen sind, ja, war das für mich so, ah, okay, na, wenn die drin sitzen, dann fahren wir da jetzt auch mit. Und der ist gefahren wie die Feuerwehr. Also wir waren ja nicht einmal eine Stunde zurück in Minsk. Aber ganz ehrlich, der kann nächsten Kreuzung rechts abbiegen, da stehen 10 andere und das war's mit uns. Ja. Das ist uns in dem Moment nicht eingefallen. Also wir haben es gut zurückgeschafft nach Minsk. Und das Beste war, dass eine, die mit war mit uns vom Studium her, wir erzählen ihr die Geschichte und sie sagt, ah, dann stimmt das wirklich, was die Freundin von mir gesagt hat. Man soll da nicht auf eigene Faust hin, sondern eben in einer geführten Gruppe.
So, ja, geil. Los, ja, warum sagst du uns das nicht?
Vorher, dass wir das eben wissen. Und genau, eben solche Anekdoten sind dann schon, man sollte sich halt echt besser im Vorfeld erkundigen, was kann man auf eigene Faust machen, was nicht. Dann zahlt man lieber als Tourist ein bisschen mehr. Dafür kommt man auch wirklich dorthin, vor allem, wenn man die Sprache nicht kann.
Ja,
eben. Da war wieder der Vorteil. Hier an meiner Seite fließend Russisch, auf jeden Fall das Einheimische durch.
Ja, da muss man echt aufpassen, ja. Ist schon eine andere Welt irgendwie, finde ich, also dieses ganze System dort.
Uns hat auch der Russisch-Professor damals gesagt, wir sollen nicht mit der U-Bahn fahren.
Echt?
Ja, also wir sind zu 90% mit einem Uber gefahren, aber das ist wirklich gut gegangen. Also das war sehr günstig. In meinem Fall halt auch der Vorteil, sie können mich nicht über den Tisch ziehen mit dem Uber, wenn du keine Ahnung hast, was ist. Und eben auch die Fahrt zum Flughafen. Man fühlt sich ein bisschen sicherer, weil man halt weiß, okay, das ist halt alles registriert, dass der mich da abholt, dorthin führt und
so weiter. Ja, das Problem habe ich in Minsk damals nicht gehabt, weil der Busbahnhof jetzt nicht so weit vom Zentrum entfernt war. Aber ich weiß noch, Moskau, also wie ich das erste Mal hingeflogen bin, eben da war ich frische 18 Jahre alt, da habe ich mir halt über die Sprachschule so einen Transfer bei der Ankunft organisiert. Das war auch diese Fahrt, werde ich nie vergessen, da auf diesem fetten, auf dieser fetten Autobahn dann, wie die Autos da fahren. Also ich meine, man kennt eh teilweise diese Dashcams oder aus dem Internet. Das ist halt, es ist halt alles wahr. Das ist nicht erfunden, was da passiert. Und dann aber dann vor Ort diese Marschrutkas, diese kleinen Sammelbusse eben, die sind schon süß. Ja. Aber da kommst du auch, also wenn entweder du weißt ganz genau, wo du ein- und aussteigen musst und was es kostet, weil fragen brauchst du niemanden was.
Ja.
Also du steigst ein, drückst ihm das Geld in die Hand, kriegst gegebenenfalls Retourgeld, aber ja, nichts fragen, weil wenn du es nicht weißt. Aber es ist schon irgendwie so ein ganz anderes Feeling dann. Und wenn du es mal drauf hast, dann kommst du halt so richtig gut vor, ja. Also da kannst du dann echt stolz sein, ne? Das ist auf jeden Fall.
Ja, die Öffis sind spannend.
Ja. Aber ich habe es eben in Moskau dann auch irgendwann mal so gedacht, also ich bin da echt viel durch die Stadt spaziert. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, du kannst dich in Moskau eigentlich nicht verlaufen, weil früher oder später findest du immer wieder eine U-Bahn-Station. Und wenn du mal bei einer U-Bahn-Station bist, dann kommst du immer irgendwie heim. Aber Transsibirische und Ticket kaufen und sowas, das ist ja angeblich auch nicht leicht. Also du kannst es über irgendeine Agentur kaufen, zahlst halt dann das Dreifache.
Ja, genau.
Oder du fliegst halt hin und stellst dich halt an und ich glaube, der Zug fährt halt, glaube ich, nur einmal pro Woche los oder so und musst es dann halt vor Ort kaufen, musst quasi ein paar Tage einplanen vorher, damit du dann dort das Ticket kaufen kannst. Also das ist auch wieder so klassisch, bist einfach eigentlich nicht gewollt, wenn du dich nicht verständigen kannst.
Also ich habe auch schon gelesen, die Zugzeiten werden anscheinend immer in Moskauer Uhrzeit angegeben. Und habe auch in so einem Bericht gelesen, dass du am besten halt eine zweite Uhr hast, wo immer die Moskauer Zeit betrennt ist, egal wo du bist.
Voll, ja.
Weil du fährst jetzt 7 Zeitzonen.
Ja, ich glaube sowas, ja.
Und dass du halt immer dann weißt, was gerade die Moskauer Zeit ist.
Vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen auffrischen, bevor wir, also unser Russisch auffrischen, bevor wir losstarten, wann auch immer das sein wird.
Das wird noch ein bisschen.
Ja, ich fürchte auch. Aber früher oder später. Noch in diesem Leben.
Definitiv.
Ja, na dann, vielen Dank, dass du mit mir geplaudert hast. War sehr cool. Ein paar coole Storys aufgearbeitet, glaube ich. Und ja, ich freue mich schon auf die Transsibirische.
Danke, danke.
Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge über unsere Erfahrungen in Weißrussland und Russland gefallen. Die darin erwähnten Orte findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn du selbst mal in meinem Podcast über deine Reisen erzählen willst, schreib mir gerne ein E-Mail an lara@reiseverkopft.com. Ich freue mich immer über positive Bewertungen des Podcasts, genauso wie über jedes Gefällt mir und Kommentare auf Social Media. Die nächste Folge kommt am 4. März online. Wenn du sie nicht verpassen willst, klick einfach in deiner gewünschten Podcast-Plattform auf Folgen. Bis dahin, hasta luego und stay tuned!